Ich habe erstmal eine Frage. Hörst, liest oder siehst du gerne Nachrichten? Bist du stets an den neuesten, heißesten Informationen interessiert? Wenn das so ist, dann geht dir das offensichtlich ganz genauso wie den Athenern damals. Den Athenern zu einer Zeit, als der Paulus dort einer seiner vielen Missionsreisen hingemacht hat. Die Bibel erwähnt im Rahmen ihres Berichtes über diese Reise und seinen Aufenthalt dort ausdrücklich das große Interesse der Athener an Neuigkeiten. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Athen. Ich meine, Athen, das war schon zu Lebzeiten des Paulus echt eine Weltstadt. Im Rang mit Rom sicherlich vergleichbar, vielleicht sogar noch viel höher anzusiedeln. Die haben damals schon auf eine Geschichte von Hunderten von Jahren zurückgeschaut. Geprägt von so großen Namen wie Homer, den ordnet man so 700 bis 800 Jahre vor Jesus ein. Oder Platon und Aristoteles, alles schon mal gehört, 400 Jahre vor Christus ungefähr. Und jetzt stell dir mal vor, du erreichst zusammen mit dem Paulus in dieser Zeit Athen. Du kommst vom Nordgriechenland dahin, nach einer langen Schiffsreise, und erreichst das da. Ich meine, das ist doch so, als ob jemand heute vom Lande mal in so einer großen Metropole ankommt. Paris, New York, Manila, das sind Städte riesengroß. Und das ist die Stadt der berühmtesten Dichter und Denker, die man damals kannte, die größten, bekanntesten Philosophenschulen der Welt. Und dann, was du da siehst, das haut dich einfach um. Die ganze Stadt strahlt im feinsten weißen Marmor. Es wimmelt nur so von schönen, gut gekleideten, gebildeten Menschen. Ein Haus ist schöner als das andere. Und überall an jeder Ecke Tempel und Götterfiguren. Ich meine, das war ganz normal damals, denn die Athener hatten ja auch jede Menge Götter. Ich weiß nicht, ob du dich in der griechischen Mythologie auskennst, ich nicht. Aber ich habe noch ein bisschen nachgelesen und die hatten ja alleine schon 12 Hauptgötter, die alle da oben in ihrem Olymp lebten. Darunter so Bekannte wie Zeus, der Göttervater, oder Poseidon, der Gott des Meeres, Dionysos, der Gott des Weines, und auch Athene, die Göttin der Weisheit und Schutzgöttin der Stadt Athen. Dazu gab es noch jede Menge Unter- und Nebengötter. So bekannt ist zum Beispiel auch der Herakles, der mit den vielen Wundertaten oder Heldentaten. Und insgesamt kommen die mal insgesamt auf eine stolze Zahl von 66 Göttern und Gottheiten. Und jetzt eben, wie gesagt, nicht nur an jeder Ecke der Stadt ein Tempel davon, sondern auch überall diese Statuen. Die Stadt war voll davon. Und die Götter, die trugen dann Helme oder Schuhe mit Flügeln dran, so wie der Hermes. Hermes, der Götterbote. Übrigens eigentlich auch der Gott der Diebe und des Handels und der Reisen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob da so manches moderne Unternehmen sich so sicher war bei der Namensfindung, ob das eine gute Wahl war. Oder die Aphrodite, die schöne, leicht bekleidete Göttin, meist nackt abgebildet sogar, Göttin der Schönheit, der Liebe und der sinnlichen Begierde. Also ich stelle mir vor, dass der Paulus an jeder Hauswand irgendwas gesehen hat, in dieser Form. Irgendwas sprang von dieser Götterwelt, von dieser Sagenwelt ins Auge. Irgendwie waren diese Götter der damaligen Zeit doch irgendwie auch so Helden der Superlative, so Stars. Wurden angehimmelt von den Menschen, weil sie tun und lassen konnten, was sie wollten. Sie konnten das tun, wo man sich nur vielleicht als Mensch was von erträumen kann. Ne? Keine Notwendigkeit zu arbeiten, vor lauter Langeweile ständig dummes Zeug machen, die schönsten Frauen verführen, ein ständiges Leben im Jetset, Menschen um sich herum wie Marionetten behandeln und ab und zu mal richtig, so richtig schön die Sau rauslassen, ohne erwischt zu werden. Und was bewirkte nun dieser ganze Trubel um den Paulus herum in ihm? Die Bibel sagt, Sein Geist ergrimmte in ihm, als er diese Stadt voller Götzenbilder sah. Ich glaube, er konnte es einfach nicht fassen. Vielleicht war er sogar richtig entsetzt und sauer. Und wie reagierte er? Laut dem Bericht der Bibel begann er zu predigen. Er berichtete den Menschen von Jesus Christus, von seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung zur Rettung und Erlösung der Menschheit. Zuerst redete er zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Synagoge, später auf dem Marktplatz, zu jedem, der da war, jeder, der sich dort einfand, konnte es hören. Das war nicht leicht für den Paulus. Da standen ja keine ungebildeten Bauern vor ihm. Das waren alles gebildete Leute, modern zur damaligen Zeit. Heute würde man vielleicht sagen, Bildungsbürger. Und so wundert es mich nicht, dass der Paulus mit einigen von denen echt in Streit geriet. Die Bibel erwähnt es sogar ausdrücklich. Und besonders erwähnt werden die Epikureer und die Stoiker. Das waren Philosophen schon mit irre langer Tradition. Allerdings habe ich mich auch gefragt, warum gerade die beiden auch ausdrücklich erwähnt werden. Es gab ja noch andere. Wenn du mal in deinem Stichwortverzeichnis der Bibel nachliest, dann findest du dort, dass es sich bei den Epikureern um Anhänger einer Philosophenschule handelte, deren zentrale Weltanschauung darin bestand, den Lebensgenuss des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Der Lebensgenuss des Menschen, des Daseins des Menschen im Mittelpunkt. Und bei den Stoikern war es so, dass sie sagten, es geht hier bei uns immer nur um die Überlegenheit des Menschen über die äußeren Bedingungen des Lebens. Wundert mich eigentlich nicht, dass die sich besonders mit dem Paulus gestritten haben. Ich meine, die einen interessierten sich ausschließlich für sich selbst und ihr persönliches Vergnügen und die anderen wollten den Menschen über alles stellen. Der Mensch als Maß aller Dinge. Da passt natürlich ein Gott, der allmächtig ist und der sich klein macht und Mensch wird, um zu sterben und alle zu erlösen, der passt ja nicht in das Weltbild. Aber immerhin waren die Athener an der Rede des Paulus interessiert, denn er hatte ja was Neues zu berichten. Und so heißt es ausdrücklich in der Bibel, die Athener hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder etwas Neues zu hören. Und man lud ihn ein, auf einem ganz bekannten Platz mitten in Athen zu reden, dem Areopag. Und dort mehr von seiner neuen Lehre zu erzählen. Die Rede des Paulus findest du in Apostelgeschichte 17, 22 bis 31. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung von den Toten sprach, da fing einige der Athener an zu spotten. Haben ihn ausgelacht. Sind gegangen wahrscheinlich, das wird nicht berichtet. Die anderen sprachen, okay, das ist interessant, lass uns mal ein andermal weiter darüber reden, aber ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Das war so mehr ein höflicher Rauswurf. Also, ich verstehe das nicht. Ich meine, die müssten doch eigentlich total begeistert gewesen sein, oder? Endlich ein Gott, der den Tod besiegt hat. Was für eine merkwürdige Reaktion. Diese eigentlich tief religiösen Athener, immerhin 66 Götter, für jeden Lebensbedarf einen und sogar fürs Saufen, den Dionysos. In jeder Ecke ein Tempel zum Beten, tausende von Götterbildern im gesamten Stadtgebiet, am Wegesrand, überall, zu Hause. Das kann ich wirklich nicht begreifen. Ich meine, wozu hatten die denn diese vielen Götter? Die hatten doch offensichtlich gar kein Problem damit, dass der alles gemacht hatte, dass er das ganze Universum geschaffen hat und der Ursprung allen Lebens war. Aber mit der Auferstehung von den Toten, da hatten die irgendwie nichts mit zu tun. Daran zu glauben, das war für die reichen, gebildeten Athener wahrscheinlich unmöglich. Die kannten die modernen Wissenschaften damals, Philosophie, Naturwissenschaften. Das überstieg ihre Vorstellungskraft, einerseits. Oder sie hielten sich einfach für viel zu schlau und gebildet, um dies zu glauben. Gegen eine Auferstehung von den Toten sprach halt jede Erkenntnis der damaligen Wissenschaften und Gelehrten. So etwas gibt es einfach nicht. Das ist unmöglich. Und während ich mir so meine Gedanken über die Athener von damals gemacht habe, wuchs in mir so die Erkenntnis, dass sich zu heute eigentlich nicht viel geändert hat im Vergleich. Wie verhält es sich denn heute so mit dem Glauben vieler Menschen? Wie ist das so? Also die Menschen haben damals wie heute nichts anderes im Kopf, als Nachrichten zu hören, oder? Ich meine, andererseits, sonst kann ich mir nicht erklären, wie es zu dieser Flut von Nachrichtensendern kommt. Informationen überall, Fernsehen, Radio, Internet. Ich meine, wenn die keiner konsumiert, dann würde sich das nicht lohnen. Ich zum Beispiel selber, ich konnte mir noch vor einiger Zeit gar nicht einen Tag vorstellen ohne 20 Uhr Tagesschau. Das war kein perfekter Tag für mich. Und Tratsch und Klatsch gab es zu allen Zeiten. Das war immer so. Und heute, die Erkenntnisse der modernen Wissenschaften, ich meine, die sind niemals so groß gewesen. Der Mensch war schon auf dem Mond, zum Mars will er vielleicht auch mal. Der genetische Code des Menschen ist entschlüsselt. Aber was spricht dafür, dass eine Auferstehung von den Toten überhaupt möglich ist? Wie soll das gehen? Welche Forschung kommt denn zu diesem Ergebnis? Für denjenigen, der nicht bereit ist, daran zu glauben, spricht da gar nichts für. Jedenfalls ist es bisher noch keiner wissenschaftlichen Methode gelungen, die Auferstehung Jesu von den Toten wissenschaftlich nachzuvollziehen oder zu belegen, zu beweisen. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass viele Menschen nicht bereit sind oder vielleicht nicht sich in der Lage fühlen, an Gott zu glauben. Und dann dieser Götterkult damals. Das gibt es ja heute nicht mehr. Oder vielleicht doch? Würde der Paulus auch heute noch in Zorn geraten, eventuell? Also wenn ich mir einmal vorstelle, wie heute unser Straßenbild geprägt ist, was siehst du denn da hauptsächlich überall? Werbung, 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 Werbung. Fahr mal nach Bangkok oder Manila, da sind die Dinger noch viel größer, so groß, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst hier. Elektrisch und was auch immer alles. An jeder Ecke ein Schild, eine Anzeigetafel. Der Götze des Konsums beherrscht doch die Moderne. Und dann dieser Personenkult, den gibt es auch. Ganz nah an Vergötterung. Schau dir doch diese aktuellen Stars an. Egal, ob das die Fans der Stars in den Rockstadien sind oder sonst wo. Ja? Ich meine, manchmal wünsche ich mir, wenn die Menschen diese Begeisterung, die sie im Fußballstadion oder im Rockkonzert haben, wenn sie die mal mit in den Gottesdienst bringen würden und die Massen, die dahin kämen. Und jeder Blogger, YouTuber oder Instagram-Poster hat doch seine Follower heute. Ganz ähnlich wie bei Jesus Christus, der hat da auch so ein paar Nachfolger. Follower. Also eigentlich hat sich aus meiner persönlichen Betrachtungsweise seit der Reise des Paulus nach Athen nicht viel geändert. Lediglich die Darstellung und die Medien, die Werkstoffe sind anders. Und vielleicht die Personen. Heute gehst du nicht mehr in irgendeinen Tempel, um deinem Götzen zu huldigen. Du gehst entweder ins Kaufhaus oder du bist eben einfach online für deinen Nachfolger, um dem zu folgen, deinem Follower zu sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Paulus not amused wäre. Alles hoffnungslos? Irgendeine Veränderung zu damals, die man als positiv betrachten könnte, die sich irgendwie als Verbesserung anfühlt? Also zum einen erstmal, ich will das vollständig machen, der Bericht über den Paulus in Athen endet nicht mit dem Rauswurf vom Areopag, sondern es wird berichtet, dass einige Leute, werden namentlich erwähnt, sich ihm anschlossen, darunter einer aus dem Rat der Stadt und eine Frau, die namentlich erwähnt wird und einige andere, von denen man es nur weiß, aber nicht mehr. Und auch in unserer Zeit gibt es immer wieder Menschen, die trotz der modernen Wissenschaften, der Technik, der Ergebnisse von Forschung, von vielen Theorien zu ihrem Glauben an Gott finden. Auch unter den Wissenschaftlern selbst. Ein bekannter, sehr bekannter deutscher Nobelpreisträger und Physiker, Max Planck, hat einmal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft führt zum Atheismus. Aber am Grund des Bechers wartet Gott. Zum anderen bin ich in der Rede des Paulus, die ja nichts anderes als eine Predigt war, ne, auf einen Aspekt gestoßen, wo ich dachte, super, das ist es, das ist der Unterschied zu damals. Auf jeden Fall, da hat sich echt was verbessert. Wir haben von den Fehlern der Griechen gelernt. Nochmal zu einem Satz zurück, Vers 29. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Diese Formulierung bezog sich ja ganz eindeutig auf diese ganzen Götterbilder, die die Athener hatten. Die ihn ergrimmen ließen. Überall standen die Figuren rum aus Holz, Stein und Gold und dienten als Abbildung des jeweiligen Gottes und zeigten auch seine Eigenschaften und Fähigkeiten. Und doch entsprangen doch alle diese Darstellungen nur menschlichem Verstand, menschlicher Vorstellung und Fantasie. Die haben niemals wirklich existiert. Paulus weist ausdrücklich darauf hin, dass ein von Menschen gemachtes Bild Gottes niemals seine Göttlichkeit vollständig erfassen kann. Auch wenn wir selber seine Kinder sind, also etwas von seiner Göttlichkeit in uns tragen. Und ich fand einen anderen Bibeltext, auch einen Verweis in der Bibel, steht unten drunter, dort heißt es wörtlich bei Jesaja: Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Gott ist unvergleichlich. Wir können ihn weder uneingeschränkt verstehen, noch seine Göttlichkeit begreifen, sodass ein Abbild von ihm niemals vollständig darlegen, erklären, darstellen würde. Ein Abbild würde ihm niemals gerecht werden. Und dann dachte ich so, ja, das macht ja auch heute gar keiner mehr. Also ich meine, ich habe jedenfalls keine Statue irgendwo rumstehen, die ich jeden Morgen anbete oder der ich irgendwas opfere oder sonst was. Alles gut. Andererseits ist es nicht auch heute noch so, dass wir dazu neigen, uns immer wieder ein Bild von Gott zu machen? Vielleicht nicht im wörtlichen, aber doch mindestens im übertragenen Sinn. Hat da nicht jeder so seine vollkommen eigene Vorstellung davon, wie dieser Gott ist oder wie er bitteschön zu sein hat? Wollen wir uns nicht am liebsten ständig unseren eigenen persönlichen Gott definieren? Wie ist das bei dir? Soll nicht Gott im Idealfall genau so sein, wie du ihn haben möchtest? Soll er nicht bitteschön genau dann eingreifen, wenn du ihn brauchst? Um im Optimalfall bitte mit dem Ergebnis, wie du es gerne haben möchtest. Also ich kenne das gut. Bei mir ist das oft so. Und das fängt ja schon beim Sport an. Ich meine, ich habe das schon gemacht, ganz ehrlich. Ja? Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen am Samstagmorgen dafür beten, dass ihre Fußballmannschaft heute gewinnen möge. Oder bei einem Fußballturnier, ich meine 2014, ich habe dafür gebetet, dass wir Weltmeister werden. Ja, aber war das deswegen so? Ich weiß es ja nicht. Also es geht darum, wir bitten darum, jemand bittet darum. Und auf der gegnerischen Seite, die bitten doch genauso darum, dass ihre Mannschaft gewinnen möge. Und dann gibt es Menschen, die genau aus dieser Erfahrung heraus, dass Gott ja, ihre Gebete wegen des Fußballspiels nicht erhört hat, ihren Glauben aufgeben. Manche finden nicht mal dazu, zu dem Glauben, mit diesem Argument. Ja, das sei doch widersinnig, an einen Gott zu glauben, der sich in einem Fußballspiel aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf irgendeine Seite schlägt und das Spiel entscheidet. Also es ist doch eigentlich willkürlich. Und in einem willkürlichen Handeln Gottes sei keine Gerechtigkeit zu erkennen, sagen manche. Ist das nicht ein rein menschliches Gottesbild, getragen von dem Gedanken, von der menschlichen Vorstellung, dass Gott sich überhaupt für Fußball interessiert? Dass Fußball für Gott wichtig und bedeutsam ist? Ist das nicht ein Bild von Gott in rotem oder blauem Trikot, in Stutzen, mit Stollenschuhen, von einem Gott des Fußballs in den Vereinsfarben seiner Fans? Andererseits, ist es wirklich auszuschließen, ist es total auszuschließen, dass Gott sich in einem Fußballspiel einmischt und das Spiel für die eine oder andere Seite entscheidet, wenn es für seine Zwecke, für seine Dinge, die er wichtig hält, notwendig ist? Ist das auszuschließen? Aus Gründen, dass er so entscheidet, aus Gründen, die wir niemals verstehen oder nachvollziehen können. Genauso verhält es sich doch mit dem Wetter. Die einen bitten Gott um einen langen, trockenen Sommer, damit sie viel in der Sonne liegen können, damit der Urlaub schön wird. Und die anderen in den gleichen Zielkoordinaten, die bitten darum, dass es regnet, damit die Ernte nicht vernichtet wird. Ist das nicht ein Bild von einem Wettergott, der nichts Wichtigeres zu tun hat, als um Regen oder Sonne, als sich darum zu kümmern in einem bestimmten Bereich der Erde? Und auch hier gilt, ist es auszuschließen, dass Gott sich um das Wetter kümmert und den einen mit Sonne und den anderen mit Regen segnet? Manchmal bitten Menschen Gott um ein Wunder. Bitten um eine wundersame Rettung aus einer Notsituation oder wundersame Heilung von einer unheilbaren Krankheit. Gott, mach das jetzt für mich, ich brauche das jetzt, ich verlange das von dir, dass du das für mich tust. Alleine schon, damit ich jetzt an dich glauben kann. Ich weiß nicht, ist das nicht ein Bild von Gott in einem blauen Overall mit roten Socken und einem roten Cape? Der immer zur rechten Zeit am rechten Ort ist und der dann genau jedem die Heldentat liefert, die derjenige braucht? Die derjenige meint, erwarten zu dürfen? Oder was man nicht so alles brauchen kann? Ein neues Handy, ein schönes Auto, ein Haus mit Garten wäre ja nicht schlecht. Ist das nicht das Bild von Gott als Wunschautomat an der Wand, oben den Wunsch rein, Gebet rein, unten kommt die Erfüllung raus? Oder diese weit verbreitete Self-Made-Man-Philosophie. Also ich komme ohne Gott schon klar. Ich kann das alles. Ich bin sehr gut da drin. Das, was ich mache, das, was ich kann, das tue ich. Das mache ich gut. Und nur wenn es ganz hart kommt und ich nicht mehr weiter weiß, dann greife ich gerne auf Gott zurück. So als Rückversicherung. Solange ich alleine zurechtkomme, braucht Gott sich am liebsten gar nicht in mein Leben einmischen. Nur wenn es schwierig und brenzlig wird, dann soll er bitte schon tätig werden, aber bitte so genau, wie ich es mir vorstelle. Ist das nicht ein Bild von Gott on demand, der nur auf besonderen Wunsch zu Hilfe eilt? So als Versicherungsbeließe für die schweren Fälle, nicht fürs tägliche Leben? Das Bild von Jesus auf dem Beifahrersitz ist auch schön. Steuern tue ich immer alleine. Außer mir kommt hier keiner ans Lenkrad. Wie ist das mit Gott insbesondere bei Lebensgefahr? Ich meine, viele Menschen erinnern sich erst an ihre Beziehung zu Gott auf dem Sterbebett. Manche beginnen dann ihre Beziehung erst dann und erwarten, dass Gott sie jetzt aber bitte sofort heilen möge. Sie wollen jetzt länger leben. Ist das nicht das Bild von Gott im weißen Kittel als lebensverlängernder Arzt? Warum herrscht eigentlich ständig Krieg auf der Welt? Warum lässt Gott das zu? Warum greift Gott nicht endlich ein? Ist das nicht ein Bild des teilnahmslosen Gottes mit dem Rücken zur Welt, die er einst geschaffen hat und der sich nicht für die Weltgeschichte und insbesondere auch nicht für seine Geschöpfe interessiert? Alle diese Beispiele zeigen mir jedenfalls, dass wir uns einfach viel zu viele Bilder von Gott machen, die ihm nicht im Geringsten gerecht werden können. Paulus sagt ja ausdrücklich, dass wir göttlichen Geschlecht sind, dass wir zu ihm gehören, nur durch ihn leben, nur durch ihn existieren. Und dennoch sollen wir uns nicht einbilden, Gott gleiche in irgendeiner Art und Weise in den Bildern, die wir uns in unserer menschlichen Vorstellung von ihm machen. In unseren Gedanken von ihm. Ganz eindeutig waren die Götter der Athener ausschließlich Ergebnisse menschlicher Gedanken und Vorstellungskraft. Das war menschliche Fantasie. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Paulus sagt ausdrücklich, dass Gott alles gemacht hat. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er gibt jedermann Leben und Odem und alles, sagt Paulus. Gott hat aus einem Menschen das gesamte Menschengeschlecht gemacht. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott kein Gedanke von dir ist, sondern du bist ein Gedanke Gottes. Gott ist viel zu groß. Gott ist viel zu sehr unfassbar, als dass wir ihn jemals vollständig verstehen könnten. Als dass wir ihn jemals ohne Einschränkung begreifen könnten. Geschweige denn ihn uns vorstellen können. Deine Gedanken über Gott werden immer nur einseitig bleiben. Immer zu kurz greifen. Und dennoch. Es gibt eine zuverlässige, unfehlbare Quelle, wenn du etwas über Gott und sein Wesen erfahren möchtest. Es gibt eine Offenbarung über Gottes Wesen und seinen Charakter und die wahrhaftige Erläuterung, wofür sein Herz schlägt. Es gibt so eine Gebrauchsanweisung, wie du mit Gott leben kannst. Dieses Buch hier. Die Bibel. Dort findest du eine Vielzahl von Textstellen, wo Gott sich selbst beschreibt, von sich erzählt. Ich habe nur zwei wesentliche rausgesucht. Es gibt Unmengen anderer. 2. Mose 3, 14. Und Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Luther hat das mit ich werde sein, der ich sein werde, übersetzt. Und dann gibt es Sprachforscher, ich gehöre da überhaupt nicht zu. Ich habe da keine Ahnung von, das habe ich nur gelesen. Aber die haben herausgefunden, dass es im Hebräischen eigentlich heißt, ich bin der Dabeiseiende. Ich bin der Dabeiseiende. Gott ist dabei. Er war bei seinem Volk in Ägypten dabei. bei der Flucht. Und er ist auch heute noch dabei. Deswegen sagt Jesus ganz konsequent, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist ein Bild von Gott, das sicher ist. Gott ist der Gott, der dein Leben mit dir lebt. Er ist bei dir. Und ebenso sicher ist das andere Bild, das folgende über Gott. 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Was für ein wunderschönes Bild. Dieser Gedanke Gottes an dich lässt ihn nie mehr los. Die Liebe selbst ist immer bei dir, dein ganzes Leben lang, alle Zeit. Ich wünsche dir, dass du mit diesem wunderschönen Bild Gottes und dem dazugehörigen Gefühl in deinem Herzen von heute an jede Sekunde deines Lebens verbringst. Ich möchte mit euch beten. Ja, großer Vater im Himmel, wie oft liegen wir falsch? Wie oft vertun wir uns, wenn wir glauben zu wissen, wie du bist? Aber Herr, eins ist sicher, du sagst uns, wie du bist. Und wir können es nachlesen, Herr, und du bist bei uns. Du bist immer da, du interessierst dich für uns. Du schaust nicht weg, wenn es uns schlecht geht. Und wenn wir für irgendetwas bitten, Herr, und dich anflehen und beten, Herr, du erfüllst es. Wir sind deine Kinder, Herr. Etwas Göttliches steckt in uns und wir gehören zu dir. Und das machst du uns immer wieder klar, Herr, und dafür bist du gestorben, dass wir das wissen können und das Leben haben, das Ewige. Herr, wir sind dir so dankbar für deine Liebe und dafür, dass du immer dabei bist. Amen.